Jesus hat einmal seine Jünger etwas gefragt. Das war so in den Evangelien so etwa in der Mitte. Zeitlich ist es so ziemlich am Ende der 3 Jahre, in denen Jesus auf der Erde gelebt oder gewirkt hat. Und da fragte er seine Jünger, ruft sie zu sich und fragt sie: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Der Sohn des Menschen, damit meint er sich. Was sagen die Menschen, wer bin ich? Ich weiß nicht, ob ihr die Antwort kennt. Auf jeden Fall sagten sie dann, die einen sagen, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist ein wichtiger Mensch, ein wichtiger, man könnte fast sagen, Prophet im Neuen Testament. Ein Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Er hat den Weg bereitet für Jesus. Aber er war halt schon gestorben. Was heißt gestorben? Enthauptet. Ist er wiedergekommen? Andere sagen, so sagen die Jünger, er sei Elia. Elia, weil im Propheten Maleachi angekündigt wird, dass Elia wiederkommen wird. Und andere sagen, und jetzt kommt es, andere sagen Jeremia. Habt ihr das schon mal gelesen? Jeremia kommt im Neuen Testament wirklich vor. Es ist interessant, die Menschen erwarteten Jeremia wieder. Jeremia ist eine ganz, ganz wichtige Person im Alten Testament und im Judentum überhaupt. Viel wichtiger, als wir das eigentlich denken. Man erwartete sowas, aber nicht Jeremia. Vielleicht Jesaja, habe ich gedacht. Vielleicht Jesaja ist doch viel bekannter, viel wichtiger. Nein, er ist nicht wichtiger. Oder Daniel, der mit diesen vielen schönen Geschichten. Nein, auch Daniel wird nicht erwartet. Es ist Jeremia, der erwartet wird. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, Jeremia, das Buch Jeremia, der Prophet Jeremia, ist das dickste Buch in der Bibel überhaupt, bis auf die Psalmen, aber die ja 5 Bücher eigentlich sind. Es ist das dickste Buch. Und wenn man es liest, dann wird man viele tolle Geschichten da drinnen finden. Und man merkt, es ist auf einmal richtig aktuell. Wenn ihr das Buch Jeremia aufmerksam lest, dann werdet ihr merken, hey, was damals gewesen ist, das ist ja eigentlich heute ganz ähnlich. Das werde ich versuchen, so ein wenig rauszuarbeiten. Hast du eigentlich den Jeremia da? Das ist dieser Michelangelo Jeremia, den tun wir mal weg, dann machen wir noch den nächsten. Jeremia, du hast es schon gesagt, ein junger Mann, vielleicht so Alter vom Alwin oder so, so etwa. Also es gibt so, er war ziemlich lange, hat er gelebt, von da kann man das so etwa annehmen. Er hört die Stimme Gottes, die ihn beruft. Aber als Prophet konnte er nicht mehr Priester sein, denn seine Botschaft war gegen die Oberen des Landes, gegen die Priester, gegen die Führer, gegen den König, gegen alle. Jeder Prophet, der aufgestanden ist, hat etwas gegen die Oberen, gegen die Führer des Volkes zu sagen gehabt. Deswegen konnte Jeremia natürlich kein Priester mehr sein. Alle Propheten hatten sich mit der oberen Schicht angelegt. Und so wundert es nicht, ich habe das letztes Mal gesagt, dass er keine Lust hat, das eigentlich zu machen. Und er hat, als Gott ihn beruft, der Herr streckte seine Hand, das ist die Berufungsgeschichte, als Gott ihn beruft und sagt, hier, ich habe dich berufen, ich möchte, dass du Prophet bist, dann sagt er auch, Gott, bitte jemand anders, ich bin zu jung, ich kann nicht reden. Na, Alwin, soll das mal die Alten machen, Hartmut oder Norbert oder irgendjemand Älteres. Na, alt seid ihr nicht, aber etwa eher ältere Leute, ne? Die haben noch viel mehr Lebenserfahrung, die können noch vor irgendeinem Großen hintreten und was sagen. Aber Gott lässt sich darauf nicht ein. Ich möchte jetzt in der Geschichte gleich weiterlesen. Und bevor ich das tue, bete ich nochmal kurz. Lieber Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du mir hilfst, etwas weiterzusagen, was in deinem Wort steht und was vielleicht wichtig sein kann für unser Leben. Herr, segne du unser Hören, aber mach mein Reden. Wir wollen offen sein für dich. Amen. Ja, viele bekannte Menschen haben eine Vision in ihrem Leben gehabt. Etwas, was ganz am Anfang stand, was sie durchgetragen hat, was eigentlich immer wieder kam. Und genau das Gleiche passiert mit Jeremia nämlich auch, in denen, was ich euch gleich noch lesen werde. Bekannte Leute, zum Beispiel Martin Luther King, er hatte, ihr kennt das alles, ich habe einen Traum, dass alle Menschen friedlich beieinander leben können, Schwarze und Weiße, und es keine Diskriminierung mehr gibt und so weiter. Ne? Ihr kennt das. Mahatma Gandhi, auch so ein Mensch, großer Mann, auch er hatte eine Vision gehabt. Visionen standen immer wieder im Zentrum der Gedanken des Auftrags. Und auch Jeremia hat eine Vision, hat ein paar Bilder, zwei Bilder ganz genau. Und ich stelle mir so vor, dass diese zwei Bilder, die ganz am Anfang nach seiner Berufungsgeschichte folgen, und es liest sich so, als wenn es direkt nach der Berufung geschehen ist, diese zwei Bilder, dass diese zwei Bilder ihn dein ganzes Leben begleitet haben. Ja, das erste ist ein wunderschönes Bild. Es ist das Bild, was hoffnungsvoll ist, friedvoll, was Mut macht und Zuversicht gibt. Ein Bild eines Mandelbaumes. Und das zweite Bild ist nicht mehr so schön und liebevoll und friedlich. Es ist etwas Gefährliches, wie du das hier so schön gezeigt hast, gefährliche Situation. Es ist das Bild eines Kessels, in dem es brodelt und siedet und der geneigt ist. Und da sind wir noch gar nicht, aber okay. Wir machen mal das erste noch. Und ich lese euch jetzt mal den Text, das sind erstmal zwei Verse von dem Mandelbaum. Jeremia 1, Kapitel 1, Vers 11 und 12. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Das ist das erste Bild, was er hat. Ein schönes Bild. Ich weiß nicht, wie er dieses Bild bekommen hat, ob in einem Traum oder bei Tag, wo er vielleicht einen Spaziergang gemacht hat, so könnte ich mir das vorstellen, geht vielleicht gerade so im Winter spazieren, so wie jetzt der Winter bei uns langsam anfängt, da ist es der ausgehende Winter, er geht spazieren, so stelle ich mir das vor, Jeremia geht spazieren und irgendwo sieht er einen Baum und er schaut ihn sich an und er geht etwas näher. Und dann hört er die Stimme Gottes, die ihn fragt, Jeremia, was siehst du? Ich sehe einen Mandelbaum. Der Mandelbaum, ich habe es gerade eben mit dem Winter schon gesagt, es ist der erste Baum, der überhaupt anfängt zu blühen. Schon im Winter fängt er an zu blühen. Gut, in Israel im Winter, da ist kein Schnee, aber es ist trotzdem alles trocken und kälter als sonst. Und wie schön er blüht. Rosa, zarte Blumen, Blüten. Schön anzuschauen, zerbrechlich. Und schon im Winter drängt die Macht des Frühlings durch. So könnte man das Bild verstehen. Friedrich Rosenthal, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, schon mal was von gehört hat, er lebte in den 30er Jahren auch, ein Münchener Jude. Er wurde mehrfach ins Gefängnis geworfen und er ist immer wieder rausgekommen, aber nur für kurze Zeit. Und dann wurde er wieder gefangen, als Jude im Dritten Reich, Deutschland, Nazi-Deutschland. Schwere Zeit für verschiedene Menschen, die eben anders waren, die eben nicht arisch waren. Und er hat es geschafft und ist noch vor Kriegsende aus Deutschland ausgereist und in das gelobte Land, damals hieß das noch Palästina, nach Israel, ins Land Israel zu gehen. Und dort, in dieser Zeit des Schreckens des Zweiten Weltkrieges, wo Menschen sterben zu Tausenden, zu Hunderttausenden, zu Millionen und zu vielen, vielen Millionen, in dieser Zeit, da gibt sich dieser Friedrich Rosenthal einen Namen, einen anderen Namen. Friedrich Rosenthal legt er ab und von dort an heißt er nur noch Shalom Ben-Churin. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört, diesen Namen. Ein ganz bekannter Jude. Das heißt übersetzt, Shalom, grüßt dir Frieden, Sohn der Freiheit. In dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges, als alles, als die ganze Welt Kopf steht, als es nur noch alles über die Menschheit hereinbricht, da gibt sich dieser Mann den Namen Frieden, Sohn der Freiheit. Und er hat ein weltbekanntes Gedicht geschrieben, das ist mich über diesen Mandelzweig. Und das heißt, ist etwas länger, aber diese eine Strophe will ich, oder eine kurze Zweizeiler will ich euch lesen. Freude, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Ein schönes Gedicht, kraftvoll, hoffnungsvoll, voll von Zuversicht. Es wird besser. Der Frühling kommt nach dem Winter. Nach dem Krieg kommt wieder Frieden. Nach dem Regen folgt der Sonnenschein. Alles wird wieder gut. Wie oft sagen wir sowas auch kranken Menschen? Es wird schon wieder gut. Du hast es gerade gesagt, es wird nicht immer wieder alles gut. Nein, wir leben in einer Zeit, es wird nicht alles gut. Wir brauchen aber Hoffnung und Zuversicht. Letzte Woche haben wir an die verfolgten Christen im Gottesdienst gedacht. Uwe hat uns verschiedene Schicksale vorgestellt. Wir haben gebetet. Diese Welt ist verrückt. Und auch bei uns ist die Welt verrückt. Was normal ist, wird als unnormal bezeichnet. Was unnormal ist, wird als gut bezeichnet. Die Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Werte sind verrückt. Es gab in der Weltgeschichte immer wieder Zeiten, die völlig verrückt waren, wo alles auf den Kopf gestellt worden ist. Nicht nur der Zweite Weltkrieg, auch der Erste Weltkrieg. 30-jährige Krieg könnte man nennen. Man könnte die Zeit der Pest nennen. Es gab hier mehrere Perioden. Schon im Mittelalter hat es angefangen bis ins 17. Jahrhundert, wo viele, viele Menschen, wo ganze Landstriche entvölkert worden sind. Denken an den Tsunami vor 20 Jahren, an Erdbeben, an Vulkanausbrüche, Krakatau oder so, wo eine ganze Insel wegfließt. Es gab schon immer in der Weltgeschichte verrückte Zeiten. Und da ist es gut, diese Hoffnung zu haben. Oder ich denke an meine letzte Predigtreihe über die Offenbarung. Eine Offenbarung, wo ganz viel darüber gesprochen oder geschrieben wird, wie Christen in Not kommen, Gläubige in Not kommen, verfolgt werden. Wo viel über die Welt reinbricht, Kriege und Hungersnöte und so weiter. Aber der rote Faden der Offenbarung ist, und ich hoffe, das habt ihr so für euch behalten, Jesus ist der Sieger. Jesus ist am Ende der Sieger. Und es ist ganz egal, auch wenn es nicht gut weitergeht. Und wir haben das ja, ich habe das bewusst gesagt vom letzter Woche, über die verfolgten Christen. Für manche geht es nicht gut weiter. Aber am Ende ist Jesus der Sieger. Und somit ist dieses Bild dieser Hoffnung, wir brauchen dieses Bild der Hoffnung, damit wir ordentlich leben können, damit wir gesegnet leben können, damit wir ausgeglichen leben können. Ja, aber dieses Bild, was Jeremia gekriegt hat vom Mandelzweig, soll ihm nicht Hoffnung geben. Habt ihr das noch im Ohr? Es ist jetzt so merkwürdig an. Und er sprach, du hast es recht gesehen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Was ist das denn so merkwürdig? Wie kann man das denn verstehen? Wer Hebräisch kann, der merkt oder weiß, und in manchen Bibelübersetzungen ist es auch unten, meiner ist es zum Beispiel unten auch angegeben, dass hier ein Wortspiel, zwei Worte, die fast gleich klingen, Mandelzweig, Mandelbaum und wachsam sein, hört sich fast genau gleich an. Es ist so ein Wortspiel. Und darum geht es. Gott ist wachsam, sein Wort auszuführen. Und sein Wort ist das Wort, was der Prophet Jeremia dem Volk sagen wird. Manche Übersetzungen sagen deswegen auch erwachenden Zweig und eine andere weiß ich, dass sie es Wacholder nennt. Man hat nichts mit Wacholder. Da unten gibt es gar keinen Wacholder, aber sogar dieses Wachsamsein. Ne? Warum erzähle ich euch das alles? Auf der einen Seite hat es mich sehr angesprochen, denn jedes Bild, was man bekommt, was man hat, was man gebraucht, jedes Zeichen, es hat nur dann einen Sinn, wenn wirklich die richtige, die autorisierte, die korrekte Erläuterung, Erklärung, Auslegung dabei kommt. Sonst hat es keinen Wert. Wir beten ja auch oft um ein Zeichen. Ich habe mir das überlegt, wie könnte ich euch das erklären? Ich nehme mal mich. Also es ist zwar nicht so, wie ich das jetzt sage, aber ich nehme mal, ich will ja keinen anderen von euch immer nur nehmen. Nehmen wir mal an, ich wäre mit meiner Arbeitsstelle nicht mehr zufrieden. Ja, hier sind ein paar dabei. Oh, mit denen habe ich echte Probleme. Und die haben mit mir Probleme. Und irgendwie läuft das nicht und irgendwie. Und das Geld kommt auch nicht ordentlich, ne, Hartmut. Das ist immer 8 Wochen zu spät und ich kriege meine Abzahlung vom Haus nicht bezahlt und die Kinder meckern, weil sie nicht, und ich bin unzufrieden. Und ich bete, Gott, gib mir doch ein Zeichen, was ich tun soll. wie soll es weitergehen? Und ich gehe spazieren, wie vielleicht Jeremia spazieren gegangen ist, und ich bleibe dann an einer Stelle stehen im Winter. Und was sehe ich? Ich sehe so ein paar schöne Schneeglöckchen da stehen. Ich denke mir, hey, das ist ein Zeichen von Gott. Nur jetzt ist die Frage, was hat dieses Zeichen zu sagen? Könnte es vielleicht heißen, ach Peter, pass auf, nach dem Winter kommt auch wieder der Frühling und es blüht alles wieder. Und die Zahlung im Hartmut, das geht dann auch wieder schneller und ich komme mit den einen zurecht und die anderen kommen mit mir wieder. Es wird alles gut. Frühling kommt auf. Könnte aber auch sein, dass es heißt, oh, ich sollte vielleicht doch aufs Missionsfeld gehen und einfach viel, viel mehr Menschen rufen zum Glauben auf dem Missionsfeld, weil das sind ja Glöckchen. Und Glöckchen erinnern mich an die Glocken der Kirche und die Kirchenglocken sind ja wieder die, die zum Glauben rufen. Und das geht ja am besten auf dem Missionsfeld. Ihr merkt, so ein Bild, ein Zeichen, irgendwas, es braucht dringend eine Erklärung, und zwar eine autorisierte Erklärung. Deswegen kriegt Jeremia diese autorisierte Erklärung. Also passen wir auf mit unseren Zeichen, für die wir beten. Vielleicht sollten wir ganz anders beten, nicht für ein Zeichen beten. Vielleicht sollten wir einfach dafür beten, Herr, schenke mir den Glauben, doch das zu leben, was du mir hier schon gesagt hast. Dass ich genügsam sein soll, dass ich liebevoll sein soll, dann kommen andere Menschen auch viel besser mit mir klar und so weiter. Dass ich geduldig sein soll, dann werde ich auch mit den anderen über vieles andere hinwegsehen können und nicht in den Kleinigkeiten bei den anderen suchen. Was will Gott dem Jeremia mit auf den Weg geben? Er wacht über sein Wort, das Jeremia verkünden soll. Er sieht zu, dass das Gesagte auch wirklich eintrifft. Und man darf nicht vergessen, dass Jeremia in der Reformationszeit des Alten Testamentes, nämlich in der Zeit des Königs Josia, Prophet wurde. Es ging richtig bergauf mit Juda, also Israel, also hieß damals Juda, das Südreich, ging richtig bergauf. Alle Baalstempel wurden abgerissen und die ganzen Götteraltäre und alles wurde rausgeschmissen und wieder das Gesetz kam wieder zum Vorschein und man hat vereinbart, man möchte wieder ein Passa feiern und so weiter und so weiter. Es war eine Aufbruchstimmung, so wie in der Zeit der Reformation unter Martin Luther, Aufbruchstimmung. Und Gott gibt dem Propheten Jeremia dieses Wort, dieses Bild. Ich werde es ausführen, ganz gewiss. Ich passe darauf auf. Und wenn du eine schlechte Nachricht hast, ich passe darauf auf und ich werde es ausführen. Es ist ernst. Es ist ernst. Prophet Jeremia hat viele ernsthafte Worte. Alles, was ich sage, passiert. Und vielleicht war deswegen Jeremia das Wort Gottes oft eine Last geworden. Vielleicht, weil er genau wusste, dass all das, was er prophezeien wird, wirklich eintreten wird. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch Halt gegeben bei all den Anfeindungen, die er sicherlich erlebt hat, weil er ja keine Prophetenschule besucht hat. Man liest das alles, man liest wirklich sehr viel. Ich möchte das zweite Bild lesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Was siehst du? Und ich sagte, ich sehe einen siedenden Topf, dessen Oberfläche von Norden her geneigt ist. Da sprach der Herr zu mir: Von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Denn siehe, ich rufe allen Stammesgruppen in den Königreichen des Nordens zu, spricht der Herr, dass sie kommen. Und jeder wird seinen Thron am Eingang der Tore Jerusalems aufstellen und gegen all seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich werde meine Urteile über sie sprechen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht und sich vor den Werken ihrer Hände niedergeworfen haben. Soweit erstmal. Das ist kein schönes Bild. Das ist so wie die Mausefalle, in die man natürlich nicht einfach so reingreifen möchte. Das ist so wie das heiße Wasser, in das man nicht reingreifen möchte. Ein brodelnder Topf. Vielleicht hat er auch den wieder gesehen auf seiner Wanderung neben dem Mandelbaum. Vielleicht war da ein Hirte, der etwas gekocht hat und es hat gerade gesprudelt und gebrodelt und kurz bevor er hier seine Sellerie und was weiß ich was da reingeschmissen hat, kam Jeremia vorbei und hat sich diesen Topf angesehen. Und Gott sagt: Was siehst du, Jeremia? Ich sehe einen siedenden Topf. Er brodelt vielleicht über und er ist geneigt von Norden her. Brodelnder Topf, also es ist wirklich, du hast ja das Leben, es ist wirklich gefährlich. Ich habe da eigene Erfahrungen mit dem brodelnden Topf. Ich habe nämlich mal unvorsichtigerweise in der Küche beim Nudelwasser abgießen die Hälfte über meinen Fuß gegossen und danach war ich dann, glaube ich, 3 oder 4 Wochen krankgeschrieben, Verbrennungen, zum Teil 2., zum Teil 3. Grades. Das war nicht schön, das war nicht so angenehm. So ein brodelnder Topf ist gefährlich, das ist fast wie so ein Albtraum, wenn er sich dann schon so neigt und vielleicht auch groß ist und vielleicht in die eigene Richtung gerade guckt. Und man müsste eigentlich nur so ein wenig und das Wasser käme auf einen zu. Das ist nicht schön. Es ist fast wie ein Albtraum. Gott erklärt das Bild dann auch noch und er sagt, alle Stämme, Könige im Norden werden sich sammeln und Juda einnehmen. Als Josia das gesagt bekommt, war das Assyrische Reich noch groß. Es war eines der Großreiche, ein Imperium damals. So wie es auch andere Imperien später gab und auch vorher gab. Aber es schwächelte. Es schwächelte deswegen, weil die Oberen da in Nineve, das ist da ganz oben, ist hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es ist mit die oberste Stadt, weil da die Oberen, das war die Hauptstadt, nach der auch Jona gehen sollte, weil die in Saus und Braus lebten, weil die dekadent geworden sind, weil die das alles ausgesogen haben, nur damit es ihnen gut geht. Und so war die Zeit im Niedergang begriffen. Und langsam kamen die Babylonier auf, drangen nach vorne. Irgendwann werde ich noch ein zweites Bild zeigen, wo dann Babylon, das Assyrische Reich, dann übernehmen wird. Denken wir daran, dass jedes Weltreich, jedes Imperium, ganz gleich welches es auch immer ist und wie stark es auch immer scheint, eine gewisse Zeit hat. Das war das Ägyptische, das war da schon vorbei. Seht ihr da unten? Ägypten. Es war schon weg. Da war nicht mehr viel. Das war so ein, naja, es war weit weg von Nineveh. Von da konnten sie noch so ein bisschen was behaupten. Die kamen dann später, als die Babylonier kamen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann kamen die Assyrer. Nach den Assyrern kamen die Babylonier. Nach den Babyloniern kamen die Perser. Nach den Persern kam Alexander der Große. Nach Alexander der Große kam das Römische Reich und so weiter. Ein Imperium folgt dem nächsten. Man kann es bis in die heutige Zeit weiterverfolgen. Das letzte große Imperium oder letzte Großreich, die Sowjetunion, auch sie ist untergegangen. Und jetzt haben wir nur noch eins, beziehungsweise ein zweites, was jetzt aufkommt. Und auch das amerikanische Imperium, Großreich, es wird irgendwann untergehen. Und wenn China dann oben ist und der Herr noch nicht wiedergekommen ist, auch das wird irgendwann wieder untergehen. So ist das. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Es wird nicht alles immer nur zum Besten sein, die Geschichte, die Gegenwart, die Zukunft. Es ist nicht immer nur so unter dem Titel, es wird schon alles wieder gut zu sehen. Nein, es wird nicht alles gut. Und diese Aussage, es wird alles gut, das sagen die falschen Propheten. Die echten Propheten erkennen die Lage, wie es wirklich ist und sagen, na, es ist nicht gut. Bekehrt euch. Der geistliche Aufschwung unter König Josia, und von ihm heißt es, es war kein König vor ihm, der so gottesfürchtig war wie Josia. Auch nicht ein Hiskia, auch kein Salomo, auch kein David. Josia war der gottesfürchtigste König überhaupt. Aber auch seine Zeit war nicht von Dauer. Und nach ihm kamen nur noch Könige, die wieder andere Götter angebetet haben. Und die Obersten im Lande haben nur noch in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Und die Armen wurden ausgebeutet. Die Witwen und Waisen, denen wurde alles weggenommen. Und wer Schulden hatte, naja, der wurde als Leibeigener verkauft, als Sklave verkauft. Man hat nur noch an sich selber gedacht. Das Recht galt nicht mehr. So hat Gott sich die Welt eben nicht vorgestellt und schon gar nicht sein Volk Israel. Von Norden her wird es kommen. Nach Assyrien wird Babylon kommen und ihr wisst vielleicht, Babylon, König Nebukadnezar, er wird kommen und er wird Juda einnehmen. Er wird vor den Toren Jerusalems stehen und er wird auch Jerusalem einnehmen. Und sie werden alle gefangen weggeführt werden. Ich lese die letzten Verse. Kannst du das nächste Bild machen? Und ich werde meine Urteile über sie sprechen. Nee, das habe ich schon. Jetzt kommt das Letzte. Jetzt kommt die Anweisung an ihn, an Jeremia. Du aber gürte deine Hüften, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Mach dich auf und rede zu ihnen. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen ins Schrecken setze. Und ich, siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt, zu einem Land, einer eisernen Säule und zu einem ehernen Mauer gegen das ganze Land, sowohl gegen die Könige von Juda als auch seine Obersten, seine Priester, und das Volk des Landes, und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen. Denn ich bin mit dir, das spricht der Herr, um dich zu erretten. Gürten heißt, auf die Reise zu gehen. Der gläubige Mensch ist immer auf der Reise. Der gläubige Mensch hat nicht hier seine Heimat. Niemals. Der gläubige Mensch hat da oben bei dem Herrn seine Heimat, wo Jesus Christus schon auf uns wartet. Da, wo wir hingehen sollen, das ist unsere Heimat. Gürte dich, heißt, mach dich auf, sei bereit zu gehen. Damals haben die den Rock hochgezogen, also das Gewand hochgezogen, weil es sonst beim Spazierengehen oder beim Wandern einfach gestört hätte. Und dann hat man es mit einem Gürtel einfach hochgebunden. Gläubige Menschen sind unterwegs. Der gläubige Mensch lebt gerne. weil Leben ein Geschenk Gottes ist. Und der gläubige Mensch erlebt die Freiheit und nicht das Gesetz, weil Jesus ihn befreit hat. Der gläubige Mensch liebt und strebt nach Frieden, nach Güte und nach Barmherzigkeit, weil das die Frucht des Heiligen Geistes ist. Jeremia bekommt den Auftrag, das Wort Gottes weiterzusagen, das er bekommen wird. Und er bekommt die Zusage, dass Gott bei ihm ist. Und das ist genau das, was auch wir Christen, und damit schließe ich dann, auch wir Christen, die Jünger Jesu, bekommen haben. Einen Auftrag und die Verheißung, dass er bei uns sein wird. Und ich lese aus Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, dass als er auferstanden ist, das sind die letzten Verse Matthäus Evangelium. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters oder bis ans Ende der Welt. Amen.